Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem Kölner Fotografen Bernd Bröschold, der für seine Bilder fast bis ans Ende der Welt reist. In jedem Fall nach Skandinavien, in die Atacama-Wüste, nach Chile oder auch nach Namibia. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Heim.
Wann und wo haben Sie Ihr letztes großes Himmelsspektakel erlebt?
Ja, ich komme erstmal zum letzten kleinen Himmelsspektakel. Das habe ich vor 32 Stunden erlebt. Da war ich nämlich in den Bayerischen Alpen unterwegs.
Aha.
Nach vielen Tagen des Regens ist es dort aufgeklart. Und
wo genau waren Sie da?
Das war an der Benediktenwand in den Bayerischen Voralpen, aha, südlich von Bad Tölz. Und da habe ich den Sternenhimmel, die Milchstraße über der Benediktenwand fotografiert.
Wie war's?
Ja, es war so durchwachsen, so ein bisschen dunstig. Dann kam der Mond, der hat schönes Licht gemacht. Aber so ein Mond ist für uns Astronomen nicht so ganz einfach, weil der macht auch den Himmel hell. Dann sieht man weniger Sterne. Aber es war eine schöne Nachtwanderung. Und ich war ausnahmsweise auch in der Begleitung von einem Kumpel. Und dann haben wir uns da die vorletzte Nacht um die Ohren geschlagen.
Wie sauber war die Luft?
Ja, gut, ist die Frage, ob man einen Astronomen fragt oder einen Schadstoffmesser. Also für uns Astronomen ist die Luft ja schon verschmutzt, wenn da ein bisschen Staub drin ist, der eigentlich gesundheitlich natürlich völlig unbedenklich ist.
Uh-huh.
Und für uns ist auch eine saubere Luft, meinen auch Astronomen immer mit eine Luft ohne Lichtverschmutzung. Und das ist in den Bayerischen Alpen eigentlich relativ gut.
Also, das war das kleine Spektakel in den Bayerischen Voralpen. Das letzte große Spektakel war wo?
Ja, große Spektakel ist jetzt auch so eine Frage der Vorliebe. Wir haben im Moment einen Kometen, der über den Himmel zieht.
Mhm.
Der ist allerdings für das bloße Auge nicht sichtbar. Allerdings sehr wohl für Teleskope. Und dieser Komet ist vor 2 Wochen an zwei Gasnebeln im Sternbild Cassiopeia vorbeigezogen. Und das sind einmalige Gelegenheiten, weil der Komet steht da eine Nacht lang und dann kann man das Foto machen und wenn man diese Chance verpasst, ist er weg. Und
was weiß man noch über diesen Kometen? Wie groß ist der? Wie weit weg ist der?
Ja, der ist ist kein besonders großer Komet, aber er ist relativ nah an der Erde vorbeigezogen. Der Name des Kometen Giacobini-Zinner, benannt nach dem Entdecker dieses Kometen.
Mhm.
Und periodisch, wie die meisten Kometen, kommt er alle paar Jahrzehnte oder paar Jahrhunderte in der Nähe oder der Sonne vorbei und in diesem Fall sogar in der Nähe der Erde. Und eine seltene Gelegenheit, diese Gasnebel zusammen mit dem Kometen zu fotografieren.
Was würde passieren, wenn Sie die Nacht mit der Kamera in Stuttgart oder auch in Köln, also in Ihrer Heimatstadt, verbringen und gucken, was am Himmel passiert?
Ja, also wenn ich eine normale, handelsübliche Digitalkamera nehme, würde man da nicht viel sehen. Man würde einen orange leuchtenden Himmel sehen. Und wenn man genau hinschaut, wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen ganz hellen Stern sehen, aber mehr nicht.
Das heißt, das lohnt eigentlich nicht?
Nein, also das lohnt nicht, es sei denn, man hat Spezialequipment, was die Lichtverschmutzung rausfiltert. Aber mit einer handelsüblichen Kamera kann man über deutschen Großstädten keinen Sternenhimmel fotografieren, aber man kann ihn ja auch nicht beobachten.
Wenn man Kind ist, will man, keine Ahnung, Lokomotivführer werden, vielleicht auch Astronaut. War es in Ihrem Fall so, dass Sie Astrofotograf werden wollten?
Nein, aber ein gewisses naturwissenschaftliches Interesse war durchaus da. Ich wollte Meteorologe werden.
Okay.
Aber man hat ja zum einen seine Neigungen, zum anderen seine Fähigkeiten. Und ich glaube, ich bin dann doch eher so der sprachliche Typ und habe dann was in Richtung Kommunikation gemacht.
Studienmäßig?
Genau.
Aber Meteorologie wäre eine Alternative gewesen.
Ja, da muss man ja auch, glaube ich, durch recht relativ komplexe Mathematik durch. Deshalb habe ich dann lieber das gemacht, was ich kann.
Nun gut, aber was Sterne angeht und wenn wir uns erinnern, was Einstein gemacht hat, dann ist ja Universum auch immer auch in Verbindung zu sehen mit höherer Mathematik.
Ja, absolut. Natürlich die Astronomie, eine klassische Naturwissenschaft, sogar mehrere Naturwissenschaften in einem, ne? Physik, Chemie, klar. Biologie ist alles mit dabei. Aber das Schöne ist, man kann die Sterne ja auch philosophisch betrachten und als Künstler betrachten. Und das ist ja mehr oder weniger das, was ich tue.
Letztlich machen Sie schon beides. Also Sie haben sich auch in diese Astronomie reingearbeitet. Sie wissen da auch richtig Bescheid.
Ja, natürlich. Das gehört natürlich dazu, profundes Wissen über den Weltraum zu haben, aber eben ohne mathematische Gleichungen dabei verwenden zu müssen.
Also es gibt eine Zahl, die ich eigentlich unfassbar finde, die aber irgendwie sehr gut zeigt, welche Dimension dieses Universum hat. Wir nehmen unsere Milchstraße und angenommen, wir wären mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, dann bräuchten wir 100.000 Jahre, um diese Milchstraße zu durchqueren. Stimmt das so?
Das ist korrekt. Und unsere Milchstraße ist ja dann eigentlich wieder nur unsere eigene Haustür, weil unsere Milchstraße ist im Prinzip eine Galaxie. Wir sehen am Himmel ein schwaches Lichtband, weil wir in dieser Sternenscheibe drin sind. Und von diesen Galaxien gibt es ja dann wieder viele 100 Milliarden im gesamten Universum.
Ja, Sie haben es mal ausgerechnet am Beispiel eines Sandkorns, wie groß das ganze Universum ist.
Ja, genau. Also das kann man sich relativ gut veranschaulichen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein solches Sandkorn ein Würfel ist mit einer Seitenlänge von 0,5 Millimeter. Also wirklich, dass man so gerade erkennen kann.
Ja.
Wenn man dann daraus einen Strand baut, der ist 10 Meter dick bedeckt, 500 Meter breit, und 1 Million Kilometer lang, ein solcher Strand, der enthält dann so viele Sandkörner, wie wir Sterne im gesamten Universum haben.
Wahnsinn.
Also sprich, es gibt im Universum mehr Sterne als Sandkörner an allen Stränden der Erde. Und wer mal so eine Schippe Sand in die Hand nimmt im Urlaub, der wird sehen, das sind schon ziemlich viele Sandkörner, die er da in der Hand hat.
Und nur einen verschwindend kleinen Teil des Universums haben wir je gesehen und werden es möglicherweise auch jemals sehen?
Ja, daran kann man sehen, wie klein eigentlich der Mensch ist. Der Mensch, der glaubt ja immer, alles beherrschen zu können. Aber in Wirklichkeit wohnen wir hier auf unserem Sandkorn namens Sonnensystem. Noch nicht mal das haben wir richtig erforscht. Und es gibt so viel mehr in diesem Universum, was wir alles nicht kennen.
Was ist da aktuell das größte Geheimnis?
Oh, da gibt es viele. Ich weiß jetzt nicht, was am heißesten diskutiert wird. Aber natürlich eine Grundfrage ist natürlich immer, wie ist das Universum überhaupt entstanden? Da geht man davon aus oder weiß eigentlich durch einen Urknall. Also es ist tatsächlich vor 13,7 Milliarden Jahren auseinandergeflogen. Mhm. Aber wie es zu diesem Urknall kam, das kann man eigentlich gar nicht richtig naturwissenschaftlich begründen, weil die Naturgesetze zu dem Zeitpunkt der Entstehung noch gar nicht in der Form gegolten haben, wie es heute der Fall ist.
Inklusive der Frage, was eigentlich davor war.
Genau, wobei ich nicht weiß, ob diese Frage überhaupt Sinn macht, weil es gab ja noch keine Zeit. Und wenn man fragt, was vor der Zeit war, dann verwickelt man sich in Widersprüche.
Bernd Bröschold, also der Mann, der aus dem Sauerland kommt, der in Münster studiert hat, seit 15 Jahren in Köln lebt und gerne dahin fährt, wo man die Sterne wunderbar beobachten kann, als Fotograf. Also Beispiel Skandinavien. Welches Land ist da besser für Ihren Job? Norwegen, Schweden oder ist das wurscht?
Ja, also Norwegen und Schweden sind beides sehr schöne Länder für die astronomische Landschaftsfotografie. Ich persönlich bin noch ein bisschen lieber in Norwegen unterwegs, weil das ist gebirgiger. Und da kommt man auf den Bergen über die Baumgrenze und der Blick schweift kilometerweit über die Landschaft.
Sind Sie da ganz im Norden von Norwegen oder eher in der Mitte?
Ich bin tatsächlich eher in der Mitte von Norwegen unterwegs. Da kann man sich so ein bisschen aussuchen. Da hat man im Norden dann in klaren Nächten das Polarlicht und Richtung Süden den fantastischen Sternenhimmel mit der Milchstraße. Während wenn man jetzt ganz im Norden ist, in einer durchschnittlichen Nacht in Nordskandinavien mit klarem Himmel, hat man eigentlich immer Polarlichter. Das ist natürlich fantastisch zu beobachten für das Auge, aber für den Fotografen, der ein Bild komponieren möchte, eigentlich schon fast ein bisschen too much.
Was sehen Sie auf diesem Berg in der Mitte Norwegens, was Sie dann beispielsweise in Stuttgart oder in Köln nicht sehen würden?
Ich sehe ein Firmament mit mehreren tausend nadelfeinen Lichtpunkten. Also mit einem Teil unserer Milchstraße. Und das ist ein absolut fantastischer Anblick. Und den kann man in Deutschland nur noch an wenigen Orten genießen.
Können Sie das dann auch gleich naturwissenschaftlich übersetzen? Also welche Fixpunkte es da oben am Himmel gibt, wie weit die weg sind, in welcher Beziehung die zueinander stehen?
Ja, also die Sterne, die wir so mit bloßem Auge beobachten können, die sind so zwischen 4 Lichtjahren, das wäre Alpha Centauri, der erdnächste sonnenähnliche Stern, und mehreren tausend Lichtjahren weg. Zum Beispiel Deneb, der Hauptstern des Schwans, den man auch zurzeit sehr schön abends hoch am Himmel stehen sehen kann, der ist 1600 Lichtjahre weg. Und das bedeutet, wenn man den sieht, sieht man ihn so, wie er vor 1600 Jahren aussah.
Das ist ja eine Reise in die Vergangenheit, ne?
Genau, also der Sternenhimmel ist tatsächlich, ohne viel Metaphorik bemühen zu müssen, eine Zeitmaschine.
Also Polarstern, der ist, glaube ich, gute 400 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir sehen das Licht, das ausgesandt wurde, als Galileo Galilei noch gelebt hat.
Genau so ist es.
Wahnsinn.
Ja, es ist schon faszinierend.
Und das geht ja noch viel weiter zurück.
Richtig, also man sieht bei uns zurzeit auch am Sternenhimmel den Andromeda-Nebel. Das ist ein ganz schwacher Lichtfleck, der jetzt gegen Mitternacht relativ hoch am Himmel steht. Und das ist eine andere Galaxie. Und da gucken wir 2 Millionen Jahre zurück in der Zeit, also in eine Zeit, als es den modernen Menschen überhaupt noch nicht auf unserer Erde gab.
Das ist die nächstgelegene Galaxie? Also die Galaxie heißt, glaube ich, auch Milchstraße.
Ganz genau, es ist jetzt so eine Definitionssache. Also die Milchstraße wird begleitet von 2 kleinen Begleitgalaxien in Magellanschen Wolken. Wenn man die mitzählt, sind das die nächstgelegenen Galaxien in so ungefähr 150 bis 200.000 Lichtjahren Entfernung. Aber die nächste richtig große Galaxie ist der Andromeda-Nebel in 2 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und den kann man mit bloßem Auge sehen. Das ist im Prinzip das entfernteste Objekt. Dann gibt es noch die Dreiecksgalaxie, da muss aber schon wirklich extrem dunkler Himmel sein. Der ist 3 Millionen Lichtjahre weg.
Allein vom Fotografieren eines schönen Sternenhimmels wird man nicht satt. Mit anderen Worten, womit Geld verdient?
Ja, mit Sternefotografien. Fotografieren, das ist die einfache Antwort. Ja. Die schwierige ist natürlich, was macht man mit so Sternenfotos? Weil es gibt in Deutschland und weltweit Hunderte und Tausende Amateurastronomen, die alle sehr, sehr schöne Bilder machen.
Ja.
Also ist so ein bisschen die Aufgabe, ein bisschen was anderes zu machen. Ich zum Beispiel bin spezialisiert auf Zeitrafferaufnahmen.
Das heißt?
Das heißt, dass man kein Foto macht, sondern man macht in einer Nacht tausende Aufnahmen und setzt die hinterher zu einem Film zusammen. Und mein Spezialgebiet sind dann nochmal die richtigen Langzeitzeitraffer, die bereits bei Sonnenuntergang beginnen, die Abenddämmerung zeigen, dann die ganze Nacht, die Morgendämmerung und den Sonnenaufgang. Das ist also quasi so eine eigene kleine Kunstform.
Wem verkaufen Sie diese Sequenzen dann?
Ja, das hat sich ein bisschen gewandelt. Als ich damit angefangen habe vor 12 Jahren, da war ich mehr oder weniger Pionier und hatte da tatsächlich Bildmaterial von Polarlichtern und von der Milchstraße über Landschaften, was relativ einzigartig war. Konnte man das auch mal gut an Fernsehsender lizenzieren. Inzwischen machen sowas auch dann das klassische Filmproduktion. Die haben auch ihre Kameraleute, die sowas machen. Von daher ist das schwieriger geworden. Okay. Und jetzt mache ich mehr Vorträge, Bücher und lizenziere manchmal was an Planetarien. Also man muss sich dann noch stärker spezialisieren.
Also ganz aktuell kommt jetzt ein Buch raus mit dem Titel Reiseziel Sternenhimmel.
Ja, das ist korrekt. Das erscheint dieser Tage.
Das sind Fotos und Text?
Ja, überwiegend ein Textbuch. Es geht um die Frage, wo man in Deutschland und Europa überhaupt noch vernünftig den Sternenhimmel sehen kann. Das ist ja leider an den meisten Orten nicht mehr der Fall. Und dazu natürlich viele Bilder, weil ich in den letzten 15 Jahren viel rumgekommen bin und dann an den schönen Orten auch Fotos gemacht habe.
Spontaner Tipp für Baden-Württemberg. Wo kann man den Himmel gut angucken?
Baden-Württemberg ist tatsächlich ganz schwierig, weil wir hier aufgrund der vielen Industrie- und dichten Bevölkerung eine hohe Lichtverschmutzung haben. Das nächste, was wirklich richtig gut ist, oder sagen wir mal, was man so als Kompromiss machen kann, ist sicherlich Schwäbische Alb-Schwarzwald. Da in einer abgelegenen Ecke kann man schon schön die Sterne sehen, aber so richtig die Milchstraße in ihrer ganzen Pracht dann eher in die Rhön oder in die Alpen.
Ansonsten, weil Sie Fernsehen angesprochen haben, es gab mal eine Arte-Dokumentation über Sie, da sind wir auch auf Sie aufmerksam geworden. Es gab einen Kinofilm, ich weiß gar nicht, läuft der noch? Titel war, glaube ich, Sternenjäger.
Ganz genau. Ja, der lief diesen Sommer, der ist jetzt ausgelaufen. Und diese Arte-Dokumentation, die ist noch gar nicht so alt, die ist vor einem Jahr ungefähr, hatte die Premiere. Die wird aber immer mal wieder wiederholt auf verschiedenen Sendern. Dreisat.
Da sind Sie mit den Kollegen wohin gezogen?
Wir waren unterwegs einmal quer durch Skandinavien, von der Nordspitze Dänemarks, eine Wanderdüne im Mondlicht fotografiert, dann über die verschneiten Berge, wir waren im März unterwegs, über die verschneiten Berge Mittelskandinaviens bis ganz in den hohen Norden zu den Polarlichtern.
Die Polarlichter fotografieren, ist das handwerklich gesehen einfach oder ist das eher schwierig?
Na, heutzutage ist das einfach geworden. Also wer jetzt eine Digitalkamera hat und sich damit auskennt und damit einen Urlaub in Nordskandinavien macht und eine Langzeitbelichtung, der kann selber sehr, sehr schöne Polarlichter fotografieren. Es geht dann wirklich ums Detail, wie man es besonders gut hinbekommt, wie immer in der Fotografie.
Also über Skandinavien, Norwegen vor allem haben wir vorhin gesprochen. Jetzt gehen wir nach Namibia. Warum ist Namibia für Sie ein Ort, wo es sich lohnt hinzufahren, beruflich gesehen?
Ja, wir Astronomen brauchen ja zuallererst mal klaren Himmel. Ja. Und da sind wir natürlich in den Wüstenregionen, zu denen auch die Namib zählt, gut aufgehoben. Und zum anderen...
Aber da ist doch Sand und Staub.
Ja, das ist ein guter Einwand. Tatsächlich ist die Sahara nicht so gut für Astronomen, weil der Staub natürlich bei der Beobachtung des Sternenhimmels stört. Aha. Aber ich bin jetzt da kein Geologe, aber ich war ja selber schon in der Namib, so ein bisschen den Eindruck, das ist nur zum Teil eine Sandwüste und der Sand ist relativ klebrig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da relativ trotz Sand relativ staubfreie Luftmassen.
Man sieht gut.
Genau. Und man hat so gut wie keine Lichtverschmutzung, weil Namibia zählt zu den am dünnsten besiedelten Flächenstaaten der Erde. Ich glaube, nur die Mongolei ist noch dünner besiedelt.
Ja.
Und dementsprechend dunkel ist der Himmel. Und es ist tatsächlich, dort gibt es einen privaten Nationalpark, das Namib Rand Nature Reserve. Und dieser Ort ist einer der allerletzten vom Menschen besiedelten Orten auf Erden, wo rundrum am Horizont sich nirgends die Lichtkuppel einer Ortschaft abzeichnet.
Okay, sehen Sie da in Namibia andere Sterne als in Skandinavien?
Ja, definitiv, weil wenn man auf der Südhalbkugel sich befindet, sieht man natürlich automatisch, weil man auf der anderen Hälfte unserer Erdkugel ist, andere Sterne, nämlich die Sterne des Südens. Und die sind tatsächlich auch besonders faszinierend, weil die hellsten Bereiche der Milchstraße liegen am südlichen Sternenhimmel. Und dann gibt es noch die beiden Magellanischen Wolken, hatten wir eben schon mal. Das sind zwei kleine Zwerggalaxien und die stehen fast direkt am südlichen Himmelspol und lassen sich deshalb nur auf der Südhalbkugel beobachten.
Wenn Sie dann da hochgucken, erkennen Sie immer alles sofort und wissen, was wo an welchem Platz ist, oder müssen Sie auch nachgucken?
Also in Mitteleuropa bin ich relativ schnell orientiert. Auf der Südhalbkugel in Namibia bin ich verloren, weil ich ja den Großteil meines Lebens hier im Norden verbringe. Okay. Und wenn ich dann trotz Sternenkunde oder Sternenerfahrung nach Namibia komme, dann hilft mir nur noch eine Sternenkarte weiter, weil auch die Sternbilder, die man kennt, also wenn man in Namibia steht und nach Norden guckt, dann stehen zwar vertraute Sternbilder, aber die stehen alle auf dem Kopf, weil alles auf dem Kopf steht und dementsprechend ist man da ein bisschen orientierungslos.
Wie war denn in Namibia die Begegnung mit diesem schattenhaften Leoparden?
Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Leopard war, dem ich da begegnet bin, aber ich hatte eine Begegnung, die man lieber nicht haben möchte. Ich war dabei, meine Kamera vorzubereiten, um eine Planetenkonstellation zu fotografieren. Es war fast dunkel, aber noch so ein bisschen Dämmerlicht am Horizont. Und ich wusste, dass in dieser Gegend, wo ich bin, Leoparden jagen. Aber die Nationalparkverwaltung hat mir gesagt, ach, wenn die Mensch wittern, die gehen weg. Also wirklich wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Und am letzten Tag meines Aufenthalts kam dann plötzlich in dieser besagten Situation ein Schatten auf mich zugejagt. Ich habe auch die Laufschläge im Ohr gehört zuerst. Dann gucke ich, sehe ich dieses Viech auf mich zujagen durch Savannengras. Das ist 30 Meter vor mir abgedreht, wieder in der Dunkelheit verschwunden. Und ich weiß nicht, was es war, aber das ist gut möglich, dass das tatsächlich ein Leopard war. Mir schlug das Herz bis zum Halse und ich bin dann in eine Art Schockstarre verfallen und habe versucht, mich nicht mehr zu bewegen und unauffällig zu verhalten.
Das Auto war 100 Meter entfernt.
Genau, ich war mit dem Geländefahrzeug da und dummerweise kam dieses Tier genau aus Richtung meines Fahrzeugs, sodass mir auch der Fluchtweg mehr oder weniger abgeschnitten war.
Aber Sie haben es dann doch geschafft.
Ja, durch die Taktik Schockstarre. und dann eine Viertelstunde später bin ich leise zum Auto geschlichen.
Gehen wir in die Atacama-Wüste in Chile. Nehmen Sie uns mit. Was erwartet einen da?
Ja, es erwartet einen zunächst mal eine gewaltige Meereshöhe. Also die dunkelsten Orte, die am besten für die Himmelsbeobachtung geeignet sind, liegen auf 5000 Metern Höhe.
Okay.
Und das bedeutet erstmal einige Tage Akklimatisation, damit man nicht höhenkrank wird. Also ich selbst habe da zunächst mal einige Tage in einem Bergdorf auf 3500 Metern Höhe verbracht.
Mhm.
Auch da hat man natürlich bereits einen fantastischen Sternenhimmel. Aber irgendwie, wenn man in einem Gebirge ist, möchte man ja auch immer auf die höheren Höhen erklimmen. Und dann habe ich dort eine Nacht verbracht auf einem 5000 Meter hohen Berg.
Aha.
Und
im Zelt?
In einem Notzelt tatsächlich, weil wir mussten, ich war zusammen mit einem Freund unterwegs, da jede Menge Ausrüstung hochschleppen. Nicht nur die Fotoausrüstung, sondern eben auch Schlafsack, ein kleines Zelt, aber auch jede Menge Wasser, weil viel Wasser trinken ist sehr wichtig, um so der Höhenkrankheit vorzubeugen.
Okay, da waren Sie oben und bevor Sie dann in das Notzelt gegangen sind, haben Sie am Himmel was gesehen und was fotografiert?
Also es ging im Prinzip um den Aufgang der Milchstraße. Ich war zu einer Jahreszeit da, wo die Milchstraße sich abends am Horizont erhoben hat. Und zwar über zwei schneebedeckten Vulkanen, also ein sehr spektakulärer Anblick. Und der Witz ist jetzt so ein bisschen, für die Kamera sieht das sehr spektakulär aus. Aber wegen dieses geringen Sauerstoffgehalts kann man tatsächlich auf 5000 Metern Höhe weniger Sterne wahrnehmen als Mensch, als auf 2000 Metern Höhe, weil das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, die vom Auge gelieferten Informationen vernünftig zu verarbeiten. Okay. Also der Sternenhimmel ist immer noch fantastisch, aber letzten Endes ist er irgendwo in der Rhön, sieht man mehr Sterne, weil da genug Sauerstoff vorhanden ist.
War es kalt?
Ja, tatsächlich, es war -6 Grad, aber in der großen Höhe spürt man die Kälte nicht so, weil die Luft dort oben ist nur noch halb so dünn wie hier unten am Boden und sie ist sehr trocken und deshalb ist die Kälte nicht so unangenehm, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ist die Atacama-Wüste für jemanden wie Sie deshalb ideal, weil das Wetter eigentlich fast immer passt und man gute Arbeitsbedingungen hat?
Genau, es sind eigentlich immer die drei Faktoren, Wetter, also wenig Wolken, Meereshöhe, und eine geringe Lichtverschmutzung, also eine geringe Bevölkerungsdichte. Mhm. Und all das findet man in der Atacama.
Ich glaube, auf diesen 5000 Meter gab es keine Nachbarn, oder?
Nein, also da gab es wahrscheinlich im Umkreis von mir und meinem Begleiter in 10 Kilometer Umkreis keinen anderen Menschen in der Nacht.
Was Wetter und Klima angeht, kennen Sie, glaube ich, auch von Skandinavien aus ganz andere Bedingungen. Das heißt, da muss man möglicherweise auch viel mehr Geduld mitbringen und warten können, bis die Wetter- und Lichtverhältnisse so sind, dass man richtig was sieht?
Genau so ist es. Also in die Atacama und nach Namibia, da fliegt man einfach hin und hofft zu Recht auf sein Wetterglück. Wenn ich nach Skandinavien aufbreche, dann tue ich das normalerweise immer erst nach einem sorgfältigen Blick auf die mittelfristige Wetterentwicklung. Also wenn ich sehe, da setzt sich ein Hoch fest, aber unter normalen Bedingungen wäre mir das viel zu riskant, dass ich da 3 Wochen im Nebel stehe. Das habe ich einmal gemacht, da bin ich im November, weil ich Zeit hatte, hochgefahren und habe 3 Wochen lang keinen Stern gesehen.
3 Wochen?
Ja, ich war in einer Hütte in Schweden, auch in einer relativ klimatisch feuchten Region. Und habe immer gedacht, na, heute muss es mal klappen, aber das war immer nur das Gleiche.
Das ist ja dann die extreme Frustration.
Das ist richtig, ja.
Bernd Pröschold, Astrofotograf, der Mann, der mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit der Wüste Namibias den Leoparden getroffen und gesehen hat. Was waren die anderen Tiere, die ihnen gefährlich nahe gekommen sind?
Ja, wirklich gefährlich. Nicht unangenehm sind zum Beispiel immer Mücken. Jetzt nicht für mich als Menschen, sondern wenn die sich auf die Linse setzen, dann ruinieren die Bilder und man bekommt davon nichts mit, weil man guckt ja nicht permanent auf seiner Linse nach.
Ja. Die gibt es hauptsächlich in Skandinavien, vermute ich mal, oder?
Ja, richtig, aber auch da nur in bestimmten Regionen und Juni, Juli. Also ab Ende August ist man da eigentlich von der Mückenplage in Mittelskandinavien verschont.
Okay, das klingt nun alles sehr isolationistisch, was Sie da machen. Also Sie gehen da mit Ihrem Equipment, mit Ihrer Ausrüstung, mit Ihrem Notzelt irgendwo auf einen Berg und fotografieren. Gleichwohl vermute ich mal, kommen Sie auch mit anderen Leuten in Kontakt, sind in irgendwelchen Dörfern, lernen irgendwelche Menschen kennen.
Ja gut, ich wohne ja selber in einer Großstadt, habe deshalb im normalen Leben viele Leute um mich rum. Dieses Sternenhimmelaufnahmen machen hat tatsächlich ein bisschen was Meditatives. Also es ist ganz ruhig, nachts ist es auch häufig windstill. Das heißt, man hört nur ganz wenige Geräusche, man hört vielleicht das Surren der Montierung, die neben einem steht. Dann hört man vielleicht mal ein Uhu schreien. Und man ist ganz konzentriert auf seine Arbeit. Und es ist tatsächlich so ein bisschen was Meditatives.
Ja. Sind Sie dann die ganze Nacht wach oder schlafen Sie dann auch mal?
Das hängt immer so ein bisschen von der Aufnahme ab. Also es passiert in seltenen Fällen sogar, dass ich dann 2 Kilometer weiter irgendwo im Hotel bin. Das ist allerdings nicht die Regel. Häufig übernachte ich dann auch im Auto, wenn eine Straße in der Nähe ist. Und je nachdem, wenn es die Umstände erfordern, auch im Zelt direkt neben der Kamera.
Sind bei dieser Arbeit, die Sie jetzt nun auch schon seit vielen Jahren machen, auch Freundschaften entstanden?
Ja, ich hatte, muss ich leider sagen, weil der Herr ist leider verstorben, einen guten Freund, einen älteren Herrn in Hessdalen in Norwegen, wo ich regelmäßig zu Gast war. Aber leider ist der nette Mann vor 2 Jahren verstorben.
Sie leben ja nun, wenn Sie nicht gerade auf Expedition sind, in einer Stadt wie Köln. Wie ist es für Sie dann, aus dieser reinen und nackten Natur dann in so einen Moloch zurückzukommen?
Ja, das ist nicht so schwierig, weil das ist ja mein Zuhause und man verfällt dann sofort wieder in seine Alltagsroutinen. Also nach Hause zu kommen ist eigentlich, glaube ich, für die wenigsten Menschen irgendwie ein Problem und für mich auch nicht.
Also Sie haben nicht Tendenzen bei sich festgestellt, dass Sie dann diese Hektik, die Geschwindigkeit und den Lärm nicht mehr ertragen und dauerhaft in irgendeiner norwegischen Hütte leben wollen?
Nein, also die Hektik, die man leider passt man sich der selber sehr schnell wieder an, aber umso mehr genieße ich es dann, wieder raus in die Einsamkeit zu kommen.
Herr Bröschold, was ist ein schwarzes Loch?
Ein schwarzes Loch ist ein Ort mit so viel Masse, also viel massenreicher als ein Stern. Hunderte, tausende Sonnenmassen, die da auf engstem Raum kollabieren. Mhm. Und das ist dann so massenreich, dass selbst das Licht nicht mehr entweichen kann. Und deshalb sehen wir da nichts. Wir sehen bloß die Wechselwirkungen, die diese schwarzen Löcher mit ihrer Umgebung verursachen. Und
was verschwindet da noch in diesem schwarzen Loch außer dem Licht?
Ja, so also ein schwarzes Loch ist Planeten? Sehr gefräßig. Das frisst ja erstmal Sterne, natürlich auch die Planeten, die dazugehören, und wird dadurch immer dicker. Und im Zentrum unserer eigenen Galaxie haben wir auch ein solches schwarzes Loch, was alles um sich herum verschlingt.
Was ist ein roter Riese?
Ein roter Riese ist ein Stern am Ende seines Lebens. Da fängt er an, seinen Brennstoffvorrat zu verbrauchen und wird rot. Und irgendwann explodiert er in einer Supernova und erzeugt dabei übrigens auch all die Elemente, aus denen unsere Welt und wir selber bestehen.
Das blüht uns auch in ein paar Milliarden Jahren. Da wird die Sonne auch zu einem roten Riesen. Das bläht sich auf und verschlingt uns?
Das ist richtig. Ob die Erde von der Sonne verschluckt wird, ist sich die Fachwelt noch nicht ganz einig. Tendenz im Moment ist eher ja. Die Erde wird in die Sonne fallen, aber die wird vorher schon zerstört. Das heißt, die Atmosphäre wird verdampfen, die Meere werden verdampfen, die Berge werden zerschmelzen und dann fällt das Ganze in die Sonne. Das passiert so in ungefähr 5 Milliarden Jahren.
Also lange, lange davor wird der Mensch aufgehört haben zu existieren.
Da ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von auszugehen.
Apropos Mensch, gibt's woanders eigentlich auch Menschen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die die Astronomen sehr stark umtreibt. Und ich würde sagen, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es andere Lebensformen im Universum gibt. Menschen wie wir, die könnten durchaus einzigartig sein.
Andere Lebensformen, wie könnten die aussehen und wo sind die?
Ja, also am allerwahrscheinlichsten ist erstmal, dass es sich um Bakterien handelt. Aber es ist durchaus auch gut möglich, dass das sehr komplexe Lebensformen sind, die sowas Ähnliches wie Intelligenz hervorbringen.
Was Menschenähnliches?
Ja, da sind wir jetzt im Bereich des Spekulativen. Also ich glaube, ja, die meisten Lebensformen werden eher nicht menschenähnlich sein.
Gibt es eigentlich den lieben Gott?
Das ist eine Frage, wie man Gott definiert. Wenn man Gott jetzt als das Wunder der Schöpfung definiert, dann gibt es ihn.
Das Wunder der Schöpfung.
Ja, also die Frage, warum gibt es überhaupt ein Universum? Ja. Vielleicht ist ja unser Universum identisch mit Gott. Wenn man es so abstrakt formuliert, gibt es möglicherweise auch Gott. Weil, kann sich die Welt aus sich selbst heraus erschaffen? Ja. Das sind faszinierende Fragen, die natürlich immer beim Blick in den Sternenhimmel eine Rolle spielen.
Gibt es für jemanden wie Sie, der so naturwissenschaftlich fixiert ist, ein Leben nach dem Tod?
Das ist natürlich eine Glaubensfrage. Ich weiß es nicht. Es gibt tatsächlich viele Anomalien in der Wissenschaft, die noch unerforscht sind. Man kann es nicht ausschließen. Im Zweifelsfall sagt der Naturwissenschaftler immer, ich bin Agnostiker, ich weiß es nicht und ich glaube es dann auch erstmal nicht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört. Es geht.